Ich will die Zusammenfassung kurz machen vom letzten Mal. Ihr sitzt diesmal so breit, ne? Das ist echt schwierig. Und zwar, weiß noch jemand, um welchen König es vor 2 Wochen ging? Rehabiam, sehr schön, danke. Ja, und zwar kam der von ganz unten, hat eine schwere Krise durchlebt, direkt seine erste Amtshandlung war, er musste quasi hinnehmen, wie sein Reich zerstückelt wurde und er noch einen kleinen Teil davon übrig behalten hat. Und da haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut, wie er rausgekommen ist aus diesem Tal, welche Schritte ihn da rausgeführt haben. Vielleicht weiß noch jemand zum vorletzten Mal, welcher Bibeltext besonders wichtig ist für die Bewertung von Königen. Wenn ihr nicht die Stelle könnt, könnt ihr auch sagen, wie der heißt oder was da drinnen steht. Super. Ja, nee, aber nicht schlecht, genau. Man, diesen Text aus 5. Mose 17, Verse 16 bis 20, nennt man das Königsgesetz. Und da wurde dem König gesagt, er soll nicht viele Pferde haben, nicht viele Frauen, nicht viel Gold. Dass er sich nicht auf diese Dinge verlässt oder beziehungsweise dadurch nicht auf Abwege gerät, sondern ganz Gott vertraut. Den Text, den können wir heute auch direkt anwenden, wenn wir uns anschauen, wie es weitergeht in der Geschichte von Juda. Bei dem König, den wir uns heute anschauen wollen, lief es anders. Letztes Mal ging es so von unten Stück für Stück weiter hoch. Diesmal geht es von oben nach unten. Und tragischerweise ist dieser König derselbe König, den wir uns letztes Mal angeschaut haben. Der gleiche Rehabiam, der es von unten rausgeschafft hat, hat danach nicht so gut weitergemacht. Soll vorkommen, ne? Leute legen irgendwie einen guten Start hin oder eine gute Zwischenphase und danach kühlen sie wieder ab oder flauen ab und fallen so Stück für Stück ab. Ja, und wieder ist das mit den Königen natürlich für uns als Zuhörer und Leser so eine gewisse Herausforderung. Kann man ja schnell dahin kommen, ja, okay, interessant, aber ich bin nun mal kein König, was hat das mit mir zu tun? Aber auch da will ich einfach wieder dieses Mantra ausgeben von Paulus aus Römer 15, Vers 4, wo Paulus schreibt, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Natürlich nicht irgendwas, was früher geschrieben ist, sondern im Zusammenhang ist ganz klar, dass damit das Alte Testament gemeint ist. Also auch wenn diese Zeit uns zum Teil fremd ist, was da geschrieben wird im Alten Testament, ist doch alles, was darin steht, zu unserer Belehrung, dass wir quasi einen Nutzen daraus ziehen können. Ja, das Thema der Predigt ist heute, wie man abstürzt. Letztes Mal war es positiv, 3 Schritte aus der Krise. Jetzt, wie man abstürzt. Wir wollen natürlich nicht lernen, wie man abstürzt, sondern gucken, dass man die gleichen Fehler nicht auch macht wie Rehabiam, damit man dann nicht auch so endet, wie er geendet ist. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so im Leben aussieht, mit deiner Situation, allgemein, persönlich oder auch geistlich. Letztes Mal, wie gesagt, die Ausgangssituation, es war schwierig, heute eher andersrum. Vielleicht ist es bei dir so, dass das Gefühl läuft eigentlich alles soweit ganz gut, es geht voran, es ist gut, es ist schön, dann freue ich mich mit dir. Will dir mitgeben, das ist nichts Automatisches. Das wird nicht einfach so gut weiterlaufen, weil es im Moment gut läuft. Wenn wir nicht aufpassen, stehen wir in der Gefahr, dass wir so abstürzen, wie Rehabiam abgestürzt ist. Dann gucken wir uns mal den Text an, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Das ist zunächst mal 2. Chronik 11, Verse 18 bis 23. Diejenigen, die keine Bibel dabei haben, haben wieder eine kleine Hilfe an der Wand. Rehabiam heiratete Mahalat, eine Tochter von Jerimoth und Abichail. Jerimoth war Davids Sohn und seine Frau Abichail war eine Tochter von Eliab und Enkelin von Isai. Mahalat bekam 3 Söhne. Sie hießen Jeusch, Schemaja und Saham. Später heiratete Rehabiam noch Macha, die Enkelin von Abishalom. Sie brachte Abia, Attai, Sisa, Shelomit zur Welt. Rehabeam hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen. Sie brachten 28 Söhne und 60 Töchter zur Welt. Am meisten aber liebte Rehabeam Maacha, die Enkelin von Abishalom. Und Rehabeam setzte Abia, den Sohn der Maacha, als Oberhaupt unter seinen Brüdern ein, denn er dachte daran, ihn zum König zu machen. Und er verteilte seine Söhne über das ganze Gebiet von Juda und Benjamin und ließ sie in den befestigten Städten wohnen. Er sorgte für ihren Lebensunterhalt und suchte viele Frauen für sie aus. Ich fange mit den Kommentaren diesmal so ein bisschen hinten an. Und zwar, wenn wir lesen, dass Rehabeam einen von seinen Söhnen als Oberhaupt über die anderen Söhne eingesetzt hat und wir das mit unseren heutigen Ohren oder Augen hören bzw. lesen, dann denken wir direkt, es geht darum, dass ein Kind über das andere bevorzugt ist, und das ist ja nicht richtig, ne? Ist ja auch so, man soll Kinder gleich behandeln. Das ist aber nicht wirklich das Thema. Und zwar, warum es hier geht, ist eine wichtige politische Frage, nämlich die Nachfolgeregelung. Wenn ein König seine Nachfolge nicht klar geregelt hat, dann führte das nach seinem Tod immer zum Chaos. Deswegen muss ein König hier was tun und er muss handeln, er muss einen Nachfolger ganz klar bestimmen. Ob Rehabeam den richtigen ausgewählt hat, das wissen wir nicht, dazu steht im Text nicht, aber dass er einen Sohn bevorzugt behandelt hat und als Kronprinzen ernannt hat, das war einfach eine wichtige Maßnahme. Das hat nichts damit zu tun, dass er seine Kinder unfair behandelt hat. Dann möchte ich noch auf ein weiteres Detail eingehen. Und zwar ist mir bewusst, dass bei den meisten in der Bibel hier in Vers 23 noch am Anfang noch was dazu steht. Und zwar irgendwas so in dem Sinne von und er handelte verständig. Also dass quasi das ein Kommentar ist, dass das, was jetzt kommt in dem Vers, eine gute Maßnahme war. Vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert beim Lesen, als er es verglichen hat mit dem, was ich vorgelesen habe. Deswegen wollte ich kurz darauf eingehen. Und zwar hat das ein bisschen was mit der Verseinteilung zu tun. Die Bibel, so wie sie eingegeben wurde von Gott, da hat er nicht gesagt Kapitel 1, wie man es in so einem Hörbuch hört, und vielleicht dann sogar noch Vers 1, sondern der hat den Text den Menschen eingegeben. Nicht irgendwelche Nummern, die dazu gegeben wurden. Und die Nummern, die wurden einfach später eingeführt, damit man Stellen leichter findet. Ja, wenn man jetzt sagt, ja, im Psalmen steht irgendwo irgendein Vers, dann kannst du lange suchen. Aber diese Nummern, die dienen uns einfach, dass wir es besser finden. Und die hebräische Verseinteilung, der sich die deutsche und allgemein die moderne Einteilung dann anschließt, die stammt aus dem Mittelalter. Und da kann es schon mal sein, dass so ein Versmarker an der Stelle ist, wo das nicht ganz so geeignet ist. Und das ist eben halt auch hier so, wenn man Vers 22 sich anschaut und die Verse so teilt, dass am Anfang von Vers 23 dann steht und er handelte verständig, dann fehlt da ein Verb. Dann würde es einfach heißen, denn er, ihn zum König zu machen. Also da würde dann das Verb fehlen. Und deswegen ist dieser Teil, er handelte verständlich, heißt eigentlich, denn er dachte daran, ihn zum König zu machen. Deswegen haben wir hier keine Wertung, wie das ist, was er da unten macht. Also das heißt nicht, dass das wirklich gut war, was dann vielleicht der Bibeltext nahelegen würde. Sinnvoll war das natürlich schon, dass er seine Söhne verteilt hat. Zwei Dinge hat er dadurch erreicht. Er konnte seine Herrschaft im Land festigen, dadurch, dass er überall loyale Leute hatte. Und seine Söhne kamen nicht so leicht auf dumme Gedanken, nämlich gegen seine Nachfolgeregelung zu rebellieren. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Bibel hier diese Maßnahme, dass er viele Frauen für seine Söhne gesucht hat, als weise beurteilt. Gut, jetzt aber zur entscheidenden Frage. Wenn man diesen Text durchgeht, wo fängt der Fall von Rehabeam an? Ab wo geht es abwärts? In Vers 12 geht es dann ganz abrupt, aber die Wurzel, die steckt hier in dem Text drin und wir wollen uns einmal bemühen, die Wurzel zu suchen. Könnt ihr jetzt anfangen, vielleicht in Vers 18, also ganz oben. War es vielleicht sein Fehler, dass er geheiratet hat? Gucken wir mal, Stück für Stück. war es vielleicht sein Fehler, dass er geheiratet hat? Okay, das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat er die Falsche geheiratet. Das ist auch reine Spekulation, dazu steht auch nichts im Text. Vielleicht, dass er eine Verwandte geheiratet hat. Ist das in Ordnung? Und zwar gibt es im Alten Testament ja durchaus klare Verbote, bestimmte Verwandte zu heiraten. Wenn man dann aber mal nachschaut in Levitikus, also in 3. Mose, dann ist es so, dass Cousinen zu heiraten, und das hier war seine Cousine, den Stammbaum erspare ich euch jetzt, dass seine Cousine zu heiraten in Ordnung war. Also das war damals im Alten Testament nicht verboten und ist auch heute in Deutschland nicht verboten, seine Cousine bzw. seinen Cousin zu heiraten. Also das ist nicht das Problem. An Vers 18 und Vers 19 ist nichts auszusetzen. Vers 20, er nimmt noch eine Frau. Heute würden wir sagen, geht eigentlich gar nicht, ne? Wäre auch schlecht erlaubt. Vielleicht, wenn man in Utah wohnt, in den USA, da kann man das machen, Mormonenstaat. Aber sonst ist es eigentlich so, gut, arabische Länder auch, aber so in der modernen westlichen Welt, ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass ein Mann mehrere Frauen hat oder auch umgekehrt. Damals war das so, dass das nicht ganz so klar ist, wie uns das heute klar ist, dass ein Mann und eine Frau zusammengehören. Es gibt viele Dinge, die hat Gott in der Bibel ganz klar gesagt, hier so soll es sein, so soll es nicht sein, soll es nicht lügen oder so weiter. Aber zur Vielehe, da gibt es im Alten Testament zumindest keine eindeutige Stelle, wo Gott sagt, ein Mann und eine Frau und was anderes ist schlecht. Gott hat da bei dem Beispiel eine andere Erziehungsmethode gewählt. Später im Neuen Testament macht er das ganz klar, ein Mann, eine Frau, so wie er auch später überhaupt im Neuen Testament manche Dinge offenbart, die vorher noch nicht so klar waren. Da im Alten Testament ist es subtiler, was Gott macht, und zwar bei jedem Mal, wo von der Vielehe berichtet wird, also wo ein Mann mehrere Frauen hat, gibt es Probleme dabei. Es ist eigentlich für alle Beteiligten immer negativ. Und das war so die Methode, Mensch, guckt euch doch mal die Geschichten an von euren Vorvätern. Es ist bei keinem gut gegangen, also sei doch klug und mach es nicht. Bei Rehabiam war es so, er hatte diese Weisheit nicht. Er hat sich ohne weiteres eine zweite Frau erstmal genommen. Aber es ist schwierig, ihm daraus einen Strick zu drehen oder ihm das vorzuwerfen, weil selbst David mehr als eine Frau hatte. Er hätte weiser sein können, er hätte sich besser entscheiden können. Aber einen großen Vorwurf kann man ihm noch nicht machen. Und das Kriterium, dass er nicht viele Frauen haben sollte, war da auch noch nicht erfüllt. Dann geht es aber halt weiter in Vers 21, 18 Frauen, 60 Nebenfrauen. Und sind das viele? Das sind viele. Zwar nicht so viele wie bei Salomo, aber das waren viele Frauen. Und da hat er ganz klar gegen das Königsgesetz verstoßen. Und das Gleiche hat er dann auch für seine Söhne arrangiert. So, da sehen wir eigentlich einen klaren Verstoß jetzt gegen Gottes Gebote. In den Büchern Könige und Chronik werden die Könige aber vor allem danach bewertet, ob Jahwe ihr einziger Gott war oder ob sie Götzendiener waren oder zumindest den Götzendienst toleriert haben. Kurz gesagt, wer allein Jahwe anbetete, war ein guter König, und wer andere Götzen anbetete, war ein schlechter König. Diese Einteilung hat schon auch ihre Berechtigung, aber wenn man sie übertreibt, führt das zu einem Schablonendenken. Es kommt dann nur noch darauf an. Alles andere ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Und um das auf uns heute zu übertragen, ich bin ja bekehrt. Und klar, das ist auch das Wichtigste, aber nicht, wenn wir in Schablonen denken. Ich bin ja bekehrt. Im Moment läuft es bei mir zwar geistlich nicht so gut, aber ich bin ja bekehrt. Ich bin zwar im Moment nicht so richtig eifrig, aber ich bin ja bekehrt. Mit dem Gehorsam nehme ich es im Moment nicht so ernst, aber ich bin ja bekehrt. Manche Sünden haben sich bei mir regelmäßig und bequem im Leben eingerichtet, aber ich bin ja bekehrt. Und genauso hätte auch Rehabeam sagen können, ich habe zwar da gegen das Gebot Gottes verstoßen, aber ich bete ja nur Javan. Was sagt so eine Einstellung zur Bekehrung aus, wenn man sagt, ja, ich lebe zwar eigentlich nicht mit Gott, aber ich bin ja bekehrt. Das heißt eigentlich nur, dass du gar nicht mehr weißt, was das eigentlich heißt, Bekehrung, was du damit ausdrückst mit der Bekehrung. Zur Erinnerung, die Bekehrung ist nicht einfach dein Ticket nach oben, wenn alles vorbei ist, sondern sie ist eine Abwendung von einem Leben, das von deinen inneren Impulsen und von deiner Umgebung diktiert wird, hin zu einem Leben mit Gott und für Gott. Und das heißt, du bist bekehrt, weil du einmal so eine grundlegende Weichenstellung getroffen hast. Du hast dich damals für Gott geöffnet, aber jetzt gehst du diesen Weg, den du da mal eingeschlagen hast, nicht mehr weiter, bleibst stehen oder gehst auf anderen Wegen. Wie Rehabeam bist du zwar grundsätzlich noch in gewisser Weise auf dem richtigen Weg, aber dein Leben widerspricht dem. Und dieser Widerspruch, der bleibt einfach nicht so da. Widersprüche streben immer danach, wenn man einen inneren Widerspruch hat, der strebt immer danach, dass er sich irgendwie löst bzw. auflöst. Und der Widerspruch, wenn unser Leben und einer vergangenen Bekehrung widerspricht, dann geschieht das so, dass das geistliche Leben immer mehr abstirbt. Die Trägheit nimmt zu und dann ist es letztendlich die einzige Hoffnung für so einen Menschen, dass sein körperliches Leben endet, bevor das geistliche Leben abgestorben ist. Dann schafft er es doch noch in den von ihm ersehnten Himmel. Aber wenn er dann oben ist, steht er erstmal ein bisschen als Depp da, weil er seine Anwesenheit nur dem einen Umstand zu verdanken hat, dass er vorher körperlich gestorben ist, bevor er geistlich gestorben ist. Und dieser Weg, geistlich langsam abzusterben, der wird immer bestritten, wenn unser Leben einer Bekehrung widerspricht, die wir irgendwo in der Vergangenheit verorten. Rehabeam hat dieses Glück nicht gehabt. Er ist nicht vorher körperlich gestorben, bevor er geistlich wirklich abgestorben ist. Das sehen wir in Kapitel 12. Und es geschah, als die Königsherrschaft Rehabeams gefestigt und er stark geworden war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Und es geschah im 5. Jahr des Königs Rehabeams, da zog Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf, denn sie hatten treulos gegen den Herrn gehandelt. Mit 1200 Streitwagen und mit 60.000 Pferden und das Volk, das mit ihm aus Ägypten kam, war nicht zu zählen, Libyer, Sukkiter und Kuschiter. Und er nahm die befestigten Städte ein, die Juda gehörten, und kam bis vor Jerusalem. Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den Obersten von Juda, die sich vor Shishak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sagte zu ihnen, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und euch in die Hand Shishaks gegeben. Und die Obersten von Israel und der König demütigten sich und sagten, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich gedemütigt hatten, geschah das Wort des Herrn zu Schemaja. Sie haben sich gedemütigt, ich will sie nicht vernichten und ihnen bald Rettung geben. Und mein Zorn soll sich nicht durch Shishak über Jerusalem ergießen. Doch sollen sie ihm zu Knechten sein, damit sie meinen Dienst und den Dienst der Königreiche der Länder unterscheiden lernen. Und Shishak, der König von Ägypten, zog herauf und er nahm die Schätze des Hauses des Herrn weg und die Schätze des Hauses des Königs. Alles nahm er mit. Und er nahm die goldenen Schilde weg, die Salomo gemacht hatte. Und der König Rehabeam machte an ihrer Stelle bronzene Schilde und er vertraute sie der Hand des Obersten der Leibwächter an, die den Eingang des Hauses des Herrn bewachten. Und es geschah, so oft der König in das Haus des Herrn hineinging, kamen die Leibwächter und trugen ihre Schilde und brachten sie dann wieder in das Wachzimmer der Leibwächter zurück. Weil er sich also gedemütigt hatte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm ab, so dass er ihn nicht völlig vernichtete. Es war ja auch in Juda noch etwas Gutes. Und der König Rehabeam erstarkte in Jerusalem und regierte weiter. Denn Rehabeam war 41 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 17 Jahre in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dort niederzulegen. Und der Name seiner Mutter war Naama, eine Ammoniterin. Und er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Und die Geschichte Rehabeams, die frühere und die spätere, ist sie nicht geschrieben in der Geschichte des Propheten Schemaja und des Sehers Ido? Dies gilt auch für die Geschlechtsregister. Und die Kriege zwischen Rehabeam und Jerobeam dauerten die ganze Zeit an. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben in der Stadt Davids. Und sein Sohn Abia wurde an seiner Stelle König. Ging auf einmal dann ganz schnell, wird ganz kurz hier kommentiert, so wie aus heiterem Himmel quasi. Als die Königsherrschaft gefestigt war, verließ er das Gesetz des Herrn. Aber wir haben gesehen, die Wurzel war woanders. Die Wurzel war, er hat es nicht genau genommen und dann war es ihm irgendwann auch alles egal. Ja, und dann wollen wir uns mal die Karte angucken, was hier passiert ist. Vielleicht kann sich jemand noch an das letzte Mal erinnern, ist zugegeben ein bisschen klein. Aber hier diese ganzen Punkte, die hatten wir letztes Mal alle auf der Landkarte auch nachvollzogen. Und waren das alles Städte, die Rehabeam befestigt hatte. Jetzt sehen wir hier rot, da unten ist ja Ägypten, ne? Wenn hier Israel ist, ich glaube, das kriegen wir noch hin, ist der Pharao von hier unten gekommen und hat seinen Feldzug gemacht. Was fällt auf, wenn wir seine Route vollziehen? Er geht hier unten lang, da hatte Rehabeam nichts befestigt. Und er geht hier oben lang, auch da, die Einfallstore hatte Rehabeam nicht befestigt. Das heißt, er konnte im Prinzip machen, was er wollte als politische Maßnahme. Er konnte sich noch so gut verteidigen und sagen, Mensch, ich bin gut gerüstet, die Ägypter werden wir schon nichts antun können. Nein, er hat sich auf diese eigene Maßnahme verlassen und nicht darauf, dass Gott ihn verteidigen könnte. Er wusste nämlich, hier unten, ja, das hat ja mein Vater alles befestigt, das Gebiet, und hier Geser hat mein Vater auch geschützt. Die Ägypter kommen bei uns auf keinen Fall rein. So war er überzeugt, weil er stark geworden war, weil er jetzt wusste, ich kriege das schon hin, ich kann eigentlich regieren, ich kann eigentlich König sein, sollen die Ägypter nur kommen. Ja, und wie heißt es im Text? Sie haben mich verlassen, also habe auch ich sie verlassen. Ägypten war viel mächtiger als Juda. Und ohne Gott hatten sie einfach überhaupt gar keine Chance, da zu widerstehen. Jetzt könnte man das Ganze einfach so politisch einordnen. Da kommt ein Staat, der ist halt stärker als der andere und der überfällt den dann und macht eine Stadt nach der anderen platt und zieht dann vor die Hauptstadt von dem anderen König. Könnte man sagen, ja, das eine Reich ist halt schwächer als das andere, so ist es eben. Aber hier, wie auch schon beim letzten Mal, ist es ein Prophet, der einordnet, was die wirklichen Gründe sind hinter dem Ganzen, was da auf der Weltgeschichte passiert. Nämlich in Vers 5, als der Prophet sagt, ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und euch in die Hand Schishaks gegeben. Es lag jetzt nicht daran, dass eine Stadt vielleicht nicht gut genug befestigt war, dass Juda nicht genug Soldaten hatte oder was weiß ich auch immer. Es lag einfach daran, dass sie auf einem falschen Weg unterwegs waren. Und diese prophetische Einordnung, das ist auch was, was wir in unserem Leben immer wieder brauchen. Klar, man kann vieles so in einer Kette aufreihen, dass es passiert, weil das passiert ist und ich bin jetzt krank, weil ich, was weiß ich, einen Zug bekommen habe oder nicht genug Vitamine gegessen habe und so weiter und so fort. Oder mir geht es schlecht, aus dem und dem Grund, aber oft ist es halt auch so, dass da schon auch was dahinter liegt. Und diese Sicht, dass man sich auch einfach mal bewusst ist, da gibt es noch was, was hinter dem passiert, was sichtbar ist. Und das ist das Entscheidende. Das schenkt eben hier der Prophet. Und weil wir ja in gewisser Weise alle Propheten sind, möchte Gott uns auch schon die Einordnung für unser Leben geben. warum ist das gerade mein Zustand so, wie er ist? Und wenn wir Gott suchen, dann wird er uns das auch aufzeigen. Ja, wir sehen diese Gefahr. Der Pharao hat schon viele Städte von Juda jetzt erobert und steht jetzt vor der Hauptstadt. Und wenn er die Hauptstadt erobert, ist es im Prinzip vorbei. Rehabeam würde getötet werden und Juda würde einfach ein Teil von Ägypten werden. Also es war hier schon eine Riesenbedrohung. Und die Lösung ist dann, wie wir ja schon gelesen haben, sie demütigen sich. Das heißt, hier konkret die Aussage, der Herr ist gerecht. Warum steht hier einfach, der Herr ist gerecht? Weil eben dieses, ihr habt mich verlassen, also hat Gott auch sie verlassen. Also Gott macht nur genau das, was ihr macht, dann guckt mal, wie ihr klarkommt. Das ist gerecht, er gibt ihnen genau das, was sie haben wollen. Und sie sehen das ein und mit dieser Einsicht, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sie ohne Gott verloren sind, dass sie seine Hilfe brauchen, dadurch ändert sich dann einiges. Zumindest wird das Schlimmste abgewendet. Aber Gott sagt halt auch, okay, nicht einfach Schwamm drüber, sondern für das, was ihr getan habt, müsst ihr die Konsequenzen tragen. Also die werden ja dann beraubt. Der ganze Tempelschatz geht verloren, der Königsschatz geht verloren. Und ihr sollt daraus lernen, ihr sollt verstehen, was es bedeutet, wenn ihr eurem Gott nicht treu seid und euer Gott euch in dieser Welt von Wölfen loslässt, dann habt ihr keine Chance zu bestehen. Und das sollten sie aus dieser Situation lernen. Es ist auch interessant, dass Gott seinen Tempel gar nicht so wichtig zu sein scheint. Der ganze Schatz aus dem Tempel, hätte man doch sagen können, ja, das ist doch Gottes Schatz. Warum lässt Gott den denn in die Hand von den Feinden gehen? Aber das sieht man, Gott hängt nicht an irgendwelchen Gegenständen, an irgendwelchen Reliquien oder sonst irgendeinem Kram, an irgendwas, das jetzt geweiht ist oder so. Darauf hat sich Israel und Juda dann später in der Geschichte immer und immer wieder verlassen. Wir haben den Tempel, Gott ist bei uns, uns kann nichts passieren. Aber sowas ist Gott nicht wichtig. Gott ist es wichtig, wie unsere Einstellung ist, ob wir ihm nachfolgen und nicht, ob wir irgendeinen Hokuspokus um unseren Hals oder sonst irgendwo hängen haben. Ja, und dann sieht es erstmal ganz gut aus, wenn man bis Vers 13 liest. Es geht wieder ein Stück weit bergauf, der König wird wieder befestigt, er wird stark. Sie kommen irgendwie mit der Situation klar. Man kann vielleicht sagen, da war eine geistliche Erneuerung im Land. Die haben ja Buße getan und haben bekannt, dass sie einen falschen Weg gegangen sind, sind zurückgekehrt. Aber das Problem ist hier halt, Rehabeam hat nichts daraus gelernt, wenn wir Vers 14 lesen. Da ist das ganz klare und unmissverständliche Urteil durchgefallen. So ein Fazit gibt es eigentlich zu jedem König, dass er bewertet wird, ziemlich am Ende von seiner Regierungszeit oder schon am Anfang, dass einfach so ein Fazit gegeben wird, dass man direkt bei dem König ein Plus oder ein Minus machen kann. Und bei Rehabeam fällt die Bilanz halt am Ende ganz klar negativ aus. Er war ein schlechter König, weil er Gott nicht gefolgt ist. Er hat eigentlich viel mit Gott erlebt. Er war ganz unten, ist zu Gott gekommen, hat wirklich mit ihm sein Leben geführt und dann ging es bergauf. Das hat er mit Gott erlebt. Dann hat er Mist gebaut und ist abgefallen. Und Gott hat ihm aus dem Schlimmsten rausgeholfen, hat er auch wieder was mit Gott erlebt. Aber auch das hat keine Veränderung bei ihm bewirkt. Das sieht man auch an so Details. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, was da steht, aber zum Beispiel, dass es da heißt, Rehabeam hat Zeit seines Lebens dann Krieg geführt mit Jerobeam. Also das war der König im Norden in Israel. Und in der letzten Predigt haben wir ja gehört, Gott hat ihnen gesagt, führt nicht gegen eure Brüder Krieg. War ihm dann irgendwann egal. Gott war ihm nicht mehr wichtig. Deswegen war das auch nicht mehr wichtig, was Gottes Prophet ihm irgendwann mal gesagt hat. Und dann findet man schnell Vorwände. Der bedroht mich ja. Ich führe den Krieg ja nur, dass ich seinen Angriff abwenden kann. Das, was Gott mir damals gesagt hat, war ja nur auf eine bestimmte Situation bezogen und so weiter. Ähnliche Ausreden finden wir ja heute eigentlich genauso, wenn wir irgendwann eine Meinung haben, die wir durchbringen wollen. Dann noch eins, worauf ich eingehen wollte, einfach, dass wir überhaupt die Königsgeschichte ein bisschen verstehen, ist dieser Kommentar, ist sie nicht geschrieben da und dort? Das Buch Könige wurde Jahrhunderte danach geschrieben, nachdem diese Dinge passiert sind mit Rehabeam und so weiter. Da hat jemand eine Zusammenfassung geschrieben von der ganzen Geschichte von Israel und Juda. Und der hat sich Quellen genommen, die da von den Ereignissen berichtet haben. Zum Beispiel hier der von Schemaja und von Iddo. Da hat er gesagt, ja, ihr könnt die Sachen da im Detail nachlesen, wenn es euch genauer interessiert, was bei Rehabeam noch so alles passiert ist. Aber wäre jetzt ein bisschen zu umfangreich gewesen, über jeden so ausführlich zu berichten. Diese ganzen Quellen, die sind heute leider nicht mehr erhalten, wie es halt oft so ist mit alten Quellen. Man hat nur noch manche oder die wichtigsten. Und die Auswirkung, die das hat mit diesen Quellen, ist, dass Könige und Chronik nicht immer identisch berichten. Die haben beide die gleiche Methode gehabt. Die haben alte Quellen genutzt und daraus die Geschichte von Israel geschrieben. Die widersprechen sich zwar nie, aber es werden halt unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und die Berichte sind nicht immer gleich lang. Auch zu Rehabeam findet man zum Beispiel, wenn man in Könige jetzt nachlesen würde, ganz wenig. Da wird nur ganz kurz über ihn berichtet. Es wird gesagt, es war ein Götzendiener, er wurde von Shishak beraubt und er hat Kriege mit Jerobeam geführt. Dass wir einfach, ja, wenn wir sowas sehen in unserer Bibel, da steht ja oft so ein Paralleltext, wenn wir einen Paralleltext aufschlagen, das steht ja da gar nicht. Das ist einfach, weil die verschiedenen Autoren andere Schwerpunkte gesetzt haben. Das kennen wir ja wahrscheinlich auch aus den Evangelien. Okay, dann gucken wir mal jetzt, was das mit uns zu tun hat. Rehabeam hat so eine gewisse Methode entwickelt. Gott als Problemlöser. Und wir bei uns in der Gemeinde kennen das auch, diese Methode, Gott als Problemlöser. Wie oft hatten wir es, dass im Gemeindegebet Anliegen vorgetragen wurden? Mein Nachbar hat die und die schwere Krankheit und der hat, also wo es auch um Leben und Tod ging und um wirklich ernste Dinge, es geht jetzt nicht um Schnupfen oder sowas, sondern wirklich ernste Dinge. Und dann hat der Nachbar gebeten, bete doch für mich. Oder jemand, die nicht schwanger werden konnte und dann doch schwanger wurde und bei den ganzen Komplikationen bewahrt wurde. Und mit Krankheiten haben wir das mehrfach erlebt. Da wurde das Anliegen vorgetragen, bete doch bitte für mich. Und danach, ja, schön, dass ich wieder gesund bin, schön, dass ich ein Kind habe, aber von Gott will man da nichts mehr wissen. Das ist die Methode Gott als Problemlöser. Rehabeam hat zweimal erlebt, dass das funktioniert. Wenn halt ganz große Probleme kommen, mit denen ich gar nicht mehr klarkomme, dann kann ich ja zu Gott beten und der holt mich dann aus der Krise raus und alles ist wieder wunderbar. Das Problem ist nur, das hat ihn nicht davor bewahrt, dass am Ende sein Fazit ganz negativ war. Also diese Einstellung, Gott ist mein Anker in der höchsten Not, aber sonst hat er mir nichts zu sagen, das bringt letztendlich nicht viel. Wer so lebt, dass Gott so ein Stück von seinem Leben haben kann, der lebt in gewisser Weise ein erbärmliches Leben. So ein bisschen Gott ist da mit drin, aber man schöpft nie das volle Potenzial eigentlich aus, das man haben könnte, wenn man wirklich nachfolgen würde. Es ist so, ja, Geistliches bleibt einem dann fremd, weil man sich nie wirklich darauf einlässt, dass die Religion immer so ein bisschen warm hält, aber nicht so richtig das Ganze auf sich wirken lässt. Und dann wirkt es auch immer krampfhaft, wenn man dann doch mal liest oder so. Und irgendwie funktioniert es nicht, das geistliche Leben, wenn man nicht wirklich ganze Sache macht. Es kann verschiedene Ursachen haben. Bei manchen ist es so, es hat nie eine Bekehrung stattgefunden, dass sie sich nie wirklich entschieden haben, ich will Gott nachfolgen mit meinem Leben. Oder es ist so, dass sie zwar mal zum Glauben gekommen sind, aber dann abgestorben sind, wie ich das vorher schon beschrieben habe. Oder vielleicht kennen wir das von uns, wir erleben was und dann wird es uns wieder dringend. Mensch, wir brauchen ja Gott, wir haben Mist gebaut, Gott, das tut mir alles leid. Und wenn du das Problem jetzt löst, das ich gerade habe, dann werde ich das und das tun und ich werde ganz toll sein und ich werde dir nachfolgen. Und ja, und dann ist das Problem wieder weg. Und was ist dann? Dann ist es wieder genauso wie davor. Kennen wir das? Ich denke wahrscheinlich schon. Wie man abstürzt, das geht gar nicht mal so schwer. Das erste war, nimm's nicht so genau. Nimm's nicht so genau, wie Rehabeam nicht so genau genommen hat, was Gott gesagt hat. Das zweite ist, betrachte Gott als deinen Problemlöser. Das ist auch ein Weg, dass du auf jeden Fall abstürzen wirst mit deinem geistlichen Leben. Es geht dir immer darum, was kann ich von Gott haben? Und sobald es in deinem Leben nicht läuft und du nicht verstehst, warum es gerade so ist, dann hat dir Gott auch nichts mehr zu sagen, weil er dir nicht das geliefert hat, was du von ihm haben wolltest. Wie man nicht abstürzt, ist, wenn man das macht, was Rehabeam vorher gemacht hat, wenn man sein Vertrauen auf Gott setzt, wenn man Gott nachfolgt, einfach weil es richtig ist, weil man glaubt, dass Gott treu ist, weil man ermutigt ist, weil man sieht in der Schrift, wenn man mit Gott lebt, dann hat das einen guten Ausgang, weil man weiß, Gott hat versprochen, wer mit mir lebt, wird nicht im Stich gelassen. Aber wenn man von der anderen Seite lebt und denkt, ja, jetzt bin ich doch im Stich gelassen, weil man gerade sein Leben nicht versteht, dann wird man auf jeden Fall irgendwann abstürzen. Wenn du nicht abstürzen willst in deinem geistlichen Leben, mach ganze Sache. Wenn du irgendwie so schwimmst zwischen deiner Bekehrung und deinem aktuellen Leben oder so ein bisschen ja, bisschen nein, das mache ich, das andere nicht, das ist mir zu anstrengend, das schaffe ich halt leider nicht, das wird nicht funktionieren. Mach's nicht wie Rehabeam. Leb ganz nach Gottes Willen, beziehe Gott in dein ganzes Leben mit ein und mach ganze Sache mit ihm. Amen.